Also Sie haben vieles, vieles so wahnsinnig spannend dargestellt und vor allen Dingen uns so richtig mitgenommen. Und was ich besonders gelernt habe, man muss eigentlich jetzt immer Historiker einladen. Die schaffen das, diese ganze Komplexität mit der historischen Perspektive in 20 Minuten so zu bringen, dass man jetzt so richtig engagiert ist und sagt, so, jetzt machen wir da mit und jetzt wollen wir sozusagen die Sache voranbringen. Also vielen, vielen Dank. Ganz großartig. Wir haben es uns Gedenkveranstaltungen sind ja nun gerade momentan so das Gebot der Stunde. Ich darf aber auch, Herr Patel, nochmal erinnern, Sie sind auch schon Anfang des Jahres sehr interessant zitiert worden in der Süddeutschen Zeitung zur Gedenkveranstaltung der Weißen Rose. Und eigentlich ist es tatsächlich auch geboten, nochmal von dort aus, erlaube ich mir, obwohl ich keine Historikerin bin, den Blick auf heute zu richten. Nämlich, indem Sie gesagt haben, man muss jetzt wirklich die richtigen Lehren ziehen und es uns nicht zu einfach machen. Und das, finde ich, ist wirklich ein sehr, sehr schönes Wort und ein schöner Aufruf, um Europa auf der einen Seite voranzubringen und trotzdem eben im Sinne des europäischen Geistes, im Sinne der Demokratie und aller Schwierigkeiten, die wir haben und was uns ausmacht, die DNA ist sicherlich, wie Sie dargestellt haben, aus Ihrer Sicht die ökonomische, aber eben unbedingt auch die, es sich nicht einfach zu machen, weil wir geprägt sind durch dieses demokratische Miteinanderringen. Ja, was ist eigentlich der richtige Weg? Es ist, wie Sie da schreiben und wie Sie zitiert werden, eine Zeit, in der die Freiheit fragil ist. Und ich glaube, genau das ist wirklich auch das, was es so einerseits interessant, aber auch sehr drängend macht. Wir dürfen auch nicht vergessen, gestern die große Gedenkveranstaltung 80 Jahre Kriegsende und Befreiung. Auch hier die Freiheit, die im Grunde für uns ein Imperativ ist. Und die Frage, was machen wir mit unserer Freiheit? Wie können wir sie verteidigen? Heute feiern wir jetzt 75 Jahre Schumann-Erklärung. Das ist auch eine Erklärung für Frieden und den Aufbruch in ein friedliches Miteinander. Und was damals wichtig war, nämlich zukunftsorientiert zu denken, Mut zu beweisen, etwas zu wagen, das ist eben auch heute wichtig. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat versucht, diese ganze Komplexität, obwohl sie jetzt keine Historikerin ist, auch in drei übersichtliche Bereiche aufzuteilen, die in den nächsten Jahren eigentlich unsere DNA bestimmen müssen, damit wir die Freiheit weiter wahren können und den Wohlstand sozusagen sichern. Und das sind drei Dinge, die zentral sind, die Sie angesprochen haben, nämlich Wehrhaftigkeit und Verteidigung der unserer Sicherheit in Europa, ist die Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiger Wohlstand und die Demokratie zu schützen, soziale Gerechtigkeit und Werte, die europäischen Werte zu wahren, das, was uns ausmacht. Und genau in dieser Logik, in diesem Dreiklang, werden wir jetzt diese drei Statements hören. Wir haben uns so überlegt, dass wir immer wieder jemanden mehr dazu holen, am Ende Sie auch wieder und dann hier gemeinsam und auch mit Ihnen diskutieren. Und womit fangen wir an? Wir fangen natürlich mit der Sicherheit an. Das ist ein extrem wichtiges Thema und ich darf hier bitten, bitte herzlichen Applaus für Shadlina Kadir, die uns hier als die Perspektive eröffnet. Bitte schön. Lina, du studierst Politikwissenschaft und Geschichte an der Uni in Regensburg und hast ein ganz großes sicherheitspolitisches Interesse, aber nicht nur Interesse, sondern auch den Mut, etwas zu tun, denn du bist im Vorstand der Hochschulgruppe, die wir bei der Gelegenheit auch hier sehr großartig begrüßen dürfen, für Außen- und Sicherheitspolitik in Regensburg, die gestern von Herrn Herrmann auch gewürdigt wurde im Prinz-Karl-Palais. Bitte schön, Lina, das Wort ist deins.
Vielen Dank, Eva. Vielen Dank auch an den Herrn Patel für Ihren Vortrag. Und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich natürlich, dass wir die junge Perspektive auch widerspiegeln können und jetzt näher eingehen können auf die drei Säulen, die du, Eva, gerade eben schon angesprochen hast. Deshalb beginnen wir mit der ersten Säule der Europäischen Union als großes Friedensprojekt und der Schumann-Erklärung mit der Absicht, Krieg intraeuropäisch unmöglich zu machen. Wir feiern ja heute nicht nur 75 Jahre Schumann-Erklärung, sondern auch 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland in der NATO. Und das ist vielleicht nicht ganz unwichtig zu erwähnen, wenn man sich vorstellt, dass dieses große Friedensprojekt Europa nicht möglich gewesen wäre ohne den Sicherheitsgarant NATO oder konkreter die USA. Herr Patel, Sie haben ja ein paar Gründe auch schon angesprochen, die Herausforderungen des Souveränitätsverzichts oder ja, die USA hat am Anfang ihren Schutz angeboten und auf den haben wir uns verlassen. Das heißt, kommen wir gleich zu der heutigen Ausgangslage, die für uns leider nicht wenig trüb aussieht. Und zwar haben wir eine sehr unterentwickelte gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und ein Europa, was sich ohne die USA und hinsichtlich eines volldimensionalen Krieges auf europäischem Boden nicht selbst verteidigen kann. Wir dürfen uns jedoch nicht davon beirren lassen, dass diese Situation allein dem verrückten Kopf von Donald Trump geschuldet ist. Die Warnsignale, dass wir uns mehr mit Sicherheit als politisches Kernthema auseinandersetzen müssen, kamen schon viel früher. Beispielsweise 2008 mit dem Georgienkrieg, aber spätestens 2014 mit der russischen Annexion der Krim. Und das Versäumnis sehen wir unter anderem daran, wie unterschiedlich die europäischen Staaten auf diese reelle Bedrohung reagiert haben. Während Länder wie Polen massiv aufrüsten, um sich im Zweifelsfall selbst verteidigen zu können, haben Länder wie Deutschland die Beziehungen zu Russland nach 2014, beispielsweise durch den Bau von Nord Stream 2, noch weiter verengt und vergeblich auf den Erfolg von Wandel durch Handel gehofft. Im Kontext dieser großen Bedrohungslage verkündigt nun vor weniger als 2 Monaten die Europäische Kommission ein Weißbuch zur europäischen Verteidigungsbereitschaft. Hier geht es unter anderem um beschleunigte Investitionen, Unterstützung der europäischen Verteidigungsindustrie, Herr Patel, wie Sie gesagt haben, der europäische Motor der Ökonomie, aber auch, ganz wichtig, ich zitiere, die Stärkung der Partnerschaft mit gleichgesinnten Ländern auf der ganzen Welt. Und das beschreibt eigentlich ganz gut die Zukunft der gemeinsamen europäischen Verteidigungsfähigkeit. Es wird nämlich immer mehr darum gehen, eine stärkere europäische Interessensgemeinschaft, ja Verteidigungsgemeinschaft, in anderen Formaten mit einzubringen. Und hier vor allem wichtig, die NATO. Und dabei ist es nämlich dann unabdingbar, Länder mit einzubeziehen, die eben nicht Teil der EU sind. Stichwort Großbritannien, aber auch Kanada oder Norwegen. Und gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, dass Länder wie Ungarn oder Slowakei durch ihre Russlandnähe eben nicht mitziehen werden. Das heißt, momentan, so wie Sie auch schon gesagt haben, müssen wir uns von der Idee einer europäischen Armee leider lösen. In dieser Zukunft der europäischen Verteidigungsfähigkeit wird die Europäische Union das Gerüst spielen, aber nicht, und das war sie leider auch nie, der treibende Akteur sein. Natürlich geht es auch darum, uns auf so ein Szenario vorzubereiten. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Wir leben in einem Zeitalter der Polykrisen, so wie Herr Patel es auch schon angesprochen hat. Es geht um die Gefahren des Klimawandels, es geht auch um die militärische Sicherheit, aber es geht beispielsweise auch um den Zusammenfall der liberalen Weltordnung. Und wir müssen einen Weg finden, diese Probleme gemeinsam anzugehen. Und das hat einen ganz wichtigen Grund. Sicherheit beschäftigt uns alle und vor allem uns junge Leute. Das sehen wir in unserer Arbeit am CAP, wo wir zu Schulen in ganz Bayern gehen und wir von den Schülerinnen und Schülern jedes Mal Fragen bekommen zu Krieg und Frieden auf der Welt. Und gleichzeitig leben wir aber in einem Zwiespalt, denn 70% der Gen Z, also unsere Generation, lehnt die Wehrpflicht ab. Diese Ablehnung der Wehrpflicht interpretiere ich aber nicht als eine Gleichgültigkeit, sondern eher als eine Antwort auf diese vielen Krisen, die uns umfassen, die das Sicherheitsverständnis von uns deutlich ausweiten. Zum Sicherheitsverständnis von uns gehört nämlich auch, dass wir mittel- bis langfristig nicht in Autokratien leben, dass wir dem Klimawandel entgegenhalten können und dass, wenn wir älter sind, es noch so ein Konzept gibt wie Rente. Und dabei spielt militärische Sicherheit eine wichtige Rolle, aber sie nimmt eben nur eine Rolle von diesen vielen ein. Dabei müssen wir also ein Bewusstsein schaffen, dass die Herausforderungen unserer Zeit eben kein Entweder-oder-Sicherheitsverständnis erfordern, sondern ein Sowohl-als-auch. Und dieses Sicherheitsverständnis muss getragen werden von einer starken Zivilgesellschaft, die in der Lage ist und den Willen besitzt, diese europäischen Werte verteidigen zu wollen. Vielen Dank.
Jetzt kommen wir zu der DNA, die immer wieder angesprochen wurde, nämlich zu Johannes Trost. Ja, begrüßen Sie mit mir Johannes Trost. Er studiert jetzt hier an der LMU Politikwissenschaft im 6. Semester, aber eben auch VWL. Und als ich ihn angefragt habe, hat er gesagt, das ist genau, und da hat er genau diese Worte benutzt, meine DNA. Und insofern muss er sich eigentlich sehr gefreut haben, dass das von Ihnen, Herr Patel, immer wieder jetzt sozusagen deutlich gemacht wurde. Ja, sehr spannend. Hannes, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank, Eva. Vielen Dank, Herr Professor Patel, für den Vortrag. Und ja, ich habe heute den durchaus optimistischen Auftrag, mit Ihnen hier über die europäische Wirtschaftspolitik zu reden. Und ja, prinzipiell, wenn man heute über Wirtschaftspolitik redet, dann kann man eigentlich gar nicht drum kommen, dass man über Zollpolitik redet. Mit Zöllen wird gerade mehr oder weniger um sich geworfen, alles und jeder wird irgendwie bezollt und auch wir in der Europäischen Union sind natürlich davon betroffen. Da fragt man sich natürlich, ist das eine Gefahr für unsere Märkte? Steht irgendwie hier unser Binnenmarkt sogar in Gefahr? Und ja, muss ich mir große Sorgen machen? Prinzipiell kann man sagen, Märkte beziehungsweise diese Zölle gab es 2018 unter Trump 1 eben schon mal. Aluminium wurde bezollt, Stahl wurde bezollt und auch wir Europäer haben dadurch gelitten. 6 Milliarden Euro US-Dollar Schaden haben wir in Europa genommen, die US-Amerikaner mit Gegenzöllen belegt, 2 Milliarden Dollar Schaden. Sagen Sie gut, das hätte ich Ihnen auch vorher sagen können, die USA sind eben ein größerer Wirtschaftsraum, 27 Billionen US-Dollar als BIP. Wir in Europa haben nur 19 Billionen gemeinschaftlich. Ja klar, wir sind die Verlierer. Man könnte aber auch sagen, wir haben schon 19 Billionen BIP. Ja, wir sind schon der zweitgrößte Wirtschaftsraum, den wir eben auf dieser Welt zu finden haben. Und deswegen finde ich, vor allem aus der Perspektive junger Menschen, muss man sich als Europa eben nicht kleiner machen, als man wirklich ist. Denn, gut, die USA sind vielleicht viel mächtiger, ist viel leistungsstärker, was die Wirtschaft angeht, aber wir sind viel wirkungsvoller. Beispielsweise, Sie kennen das, ab 2022 gab es in der Europäischen Union die Regelung bei Ihrem Smartphone. Wenn Sie das 2024 verkaufen wollen, muss es genau diesen einen Anschluss haben, den die Europäische Union vorschreibt. Ja, und sogar das größte Unternehmen der Welt, Apple, das amerikanische Unternehmen wohlgemerkt, hat sich daran angepasst. Und der Grund darum ist eben unsere supranationale Eigenschaft, die wir als Europäische Union haben. Was ich zum Beispiel als junger Mensch auch ganz besonders wertschätze. Und zwar der Binnenmarkt. Der Binnenmarkt, wie Herr Professor Patel ebenfalls angesprochen hat, ist total einmalig. Und es schützt uns genau vor diesen Problemen, die wir vielleicht in zukünftiger Zeit haben. Jetzt wäre es natürlich langweilig, wenn ich hier stehen würde und sagen würde, okay, der Binnenmarkt, 70% der europäischen Wirtschaftsleistung entsteht durch den Binnenmarkt und jedes europäische Land exportiert am meisten Waren, selbst auch in den Binnenmarkt. Nicht in die USA, nicht nach China, sondern nach Europa. Natürlich habe ich aber auch was zu kritisieren. Und zwar natürlich am Binnenmarkt auch selber. Der Warenaustausch, ja, er mag funktionieren, aber für mich ein ganz wichtiger Treiber von Innovationen, von Revolution fast schon wirtschaftlich, ist eben auch der Kapitalmarkt. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein junger Unternehmer. Sie gründen in der Europäischen Union. Sie haben ein neues Unternehmen und eine ganz hervorragende Idee. Aber jetzt kommt das Problem. 70% Ihrer Finanzierung kommt eben heutzutage immer noch von Banken. Ganz konventionell, Sie müssen sich anstellen, schön auf die Konjunktur hoffen, einen Kredit bekommen, der vielleicht annähernd guten Zins für Sie hat. Und wenn Sie Glück haben, bekommen Sie eben den Kredit dann selber. 30% kommen in der Europäischen Union heutzutage immer noch durch privates Kapital. In der Europäischen Union ist man sich einig, das ist zu wenig. Man möchte diese 70% Bankenfinanzierung runterschrauben und mehr privates Kapital, mehr Innovation fördern, damit man eben nicht abhängig ist von der Konjunktur und von den Zinsen, die zum Beispiel von der EZB gesendet werden. Und wie gesagt, es soll keine Rolle spielen, ob Sie in Granada sind, ob Sie in Berlin sind, ob Sie in Riga sind oder ob Sie in Bratislava sind, dass Sie Innovation eben gefördert bekommen, aber auch fördern können. Und dafür schlägt die EU, und auch ich bin großer Anhänger davon, die sogenannte Kapitalmarktunion eben vor. Das klingt vielleicht alles ein bisschen technisch, ist aber auch vor allem für uns junge Leute, finde ich, genau der Treiber, den wir gerade brauchen. Beispielsweise soll eine Harmonisierung der Regeln für Investoren, der Börsenzugang, die Prospektpflichten, die Anleihen, die Fonds und das Wagniskapital in der EU weit leichter zugänglich und eben harmonisiert werden. Das klingt vielleicht, wie gesagt, am Anfang immer noch trocken, ist aber genau der Zugang, weil es, wie gesagt, in Europa keinen Unterschied geben darf, von wo ich gründe oder von wo ich investiere. Jeder sollte und jeder muss die gleichen Chancen haben. Vor allem uns junge Generationen trifft das eben am meisten. Junge Leute mögen, wie schon Lina gesagt hat, die EU am meisten. 70% der jungen Leute lehnen nicht nur die Wehrpflicht ab, sondern sympathisieren auch mit der Europäischen Union. Und genau diese ökonomische DNA wollen wir eben vervollständigen. Dieser Strang fehlt uns noch. Und diese Fragmentierung, die eben vor allem die jungen Leute trifft, diese soll bis 2029, so zumindest die Europäische Union, eben mit der Kapitalmarktunion aufgehoben werden. Denn wir wollen die Kapitalmarktunion, so viel ist klar, politisch, aber auch gesellschaftlich. Aber beim Wie wird eben gebremst. Dabei ist längst nicht mehr die Frage, ob wir die Kapitalmarktunion brauchen, sondern ob wir es uns leisten können, sie weiter zu verschieben. In Europa gibt es dieses, ja, lockere Motto, alle wollen Europa, aber keiner will anfangen und damit will ich eigentlich auch enden. Und zwar, was Schumann beispielsweise mit Kohle, mit Stahl, so, ja, simpel begonnen hat, muss unsere Generation heute mit KI, mit Innovation und eben beispielsweise mit der Kapitalmarktunion weitertreiben. Vielen Dank.
Hannes, danke dir für so ganz konkrete Vorschläge und also diesen ökonomischen Geist und Schwung. Wir haben noch ein drittes Thema und man sieht, wir haben zwar Polykrisen, aber wir haben Multitalente, das ist schon mal schön. Wir haben hier zwei schon gehört, es sitzen viele im Raum und unser weiteres Multitalent ist Amelie Schrenk. Bitte herzlichen Begrüßungsapplaus. Sie studiert ja an der LMU im Master Politikwissenschaft und ist auf viele Dinge spezialisiert, aber auch internationale Beziehungen, internationale Institutionen und die Europäische Union, insbesondere auch im Kontext mit Legitimation und Demokratie. Demokratie schützen in schwierigen Zeiten. Amelie, wie geht das?
Ja, ich schließe mich natürlich, also erstmal der unglaublich lieben Begrüßung von dir. Dankeschön an und auch an Herrn Patel. Vielen Dank für den interessanten Vortrag und an alle, die hier sind. Schön, dass die Europäische Union uns hier heute alle zusammengebracht hat. Demokratie. Die Europäische Union beeinflusst unser Leben tagtäglich. Mal offensichtlicher, mal weniger offensichtlich. Wenn ich in ein anderes Land innerhalb der EU reisen möchte, dann kann ich das tun, ohne bei der Grenze kontrolliert zu werden und in der Regel dort dann auch mit dem Euro bezahlen. Ich kann innerhalb der EU studieren, wo ich will, leben, wo ich will und arbeiten, wo ich will. Für mich ist das selbstverständlich, weil ich bin damit aufgewachsen. Für viele in diesem Raum ist es aber sicherlich nicht selbstverständlich und es darf es auch nicht sein, weil es ist eine große Errungenschaft, die nur funktionieren konnte, weil die Demokratie in der Europäischen Union funktioniert. Trotzdem bleiben Europawahlen nur sogenannte Second-Order-Wahlen. Das bedeutet, sie sind weniger oder werden als weniger relevant empfunden als nationale. Das spiegelt sich auch in der Wahlbeteiligung wider. Bei den letzten Europawahlen lag die Wahlbeteiligung EU-weit bei nur ca. 51%. Aber auch bei nationalen Wahlen spielen europapolitische Themen eine zunehmend größere Rolle. Sogenannte Challenger-Partys, also Parteien, die Anti-EU-Perspektiven einnehmen und die EU in Frage stellen, sind auf dem Vormarsch. Ich möchte dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit geben, aber um einige aktuelle Beispiele zu nennen, bei den Präsidentschaftswahlen in Rumänien hatte rechtspopulistische Kandidat in der ersten Runde 40% der Stimmen bekommen. Die AfD ist die zweitstärkste Fraktion im Bundestag, das Rassemblement National die drittstärkste Fraktion im Assemblée Nationale. Diese Parteien stellen die Europäische Union vor große Herausforderungen. Allgemein hat die EU mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, wie wir gerade gehört haben, sowohl wirtschaftspolitisch, wie Hannes uns dargestellt hat, als auch sicherheitspolitisch, wie Lina uns dargestellt hat. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass in der strategischen Agenda ein freies und demokratisches Europa als zentrales Ziel definiert wurde. Und in Zukunft wird das immer wichtiger werden. Die Europäische Union im Allgemeinen und europapolitische Themen im Speziellen werden zunehmend politisiert. Das bedeutet, sie sind emotionaler aufgeladen, als sie es früher waren. Sie sind präsenter im Leben der Menschen. Die EU steht unter konstanter Beobachtung. Trotzdem fällt es vielen Bürgerinnen und Bürgern schwer, konkrete Verantwortungszuschreibungen vorzunehmen. Die EU ist eine sehr komplexe, abstrakte Institution mit vielen Bestandteilen, die viele unterschiedliche Bestandteile hat, die bestimmte Kompetenzen haben. Und als ich im vierten Semester das erste Mal eine Vorlesung dazu hatte, dachte ich mir auch erstmal so, oh Gott, wie soll ich das denn jemals lernen? Und auch ich habe ein bisschen gebraucht. Das Problem daran ist, dass es häufig leichter ist für die Menschen, einfach die EU oder Brüssel zu blamen, statt richtigere Verantwortungszuschreibungen für mögliches Fehlverhalten vorzunehmen. Und das wiederum resultiert in Legitimitätsverlusten für die Europäische Union. Gerade Legitimität ist aber zentral für internationale Organisationen wie die EU, weil sie ständig vor der Herausforderung stehen, sich selbst legitimieren zu müssen. Sie sind abhängig von ihren Mitgliedstaaten, aber viel weiter weg von den, ich sag mal, Otto-Normal-Verbrauchern oder Bürgerinnen und Bürgern als nationale oder regionale Parlamente. Gerade die Input- und Output-Legitimität steht dabei ständig im Fokus. Das bedeutet, Bürgerinnen und Bürger müssen das Gefühl haben, von der EU gehört zu werden, partizipieren zu können. Und gleichzeitig muss auch der Output stimmen. Sie muss als effizient und effektiv wahrgenommen werden, um Vertrauen in europäische Institutionen schaffen zu können. Und nur wenn wir Vertrauen in europäische Institutionen schaffen, können wir auch die Demokratie stärken. Junge Menschen sehen das ähnlich. Wir haben von Herrn Patel, auch von Lina und auch von Hannes über sogenannte Polykrisen gesprochen. Wir sind aufgewachsen in einer Zeit, in der eine Krise die nächste gejagt hat. Trotzdem vertrauen super viele, ist mir übertrieben, 60% der Jugendlichen geben an, dass sie Vertrauen in die Demokratie in der Europäischen Union haben. Viele sehen als zentrale Herausforderung, dass die EU resilient sein muss gegen Instabilität, gegen Krisen und gegen den Zerfall demokratischer Werte in der EU weltweit. Auch hier haben wir, wie wir es in der Politikwissenschaft nennen würden, ein kleines empirisches Puzzle eingebaut. Kurz vor den Europawahlen haben Umfragen ergeben, dass gerade junge Menschen sich wenig vom Europäischen Parlament repräsentiert fühlen. Sie haben den Eindruck, dass Politik vor allem für ältere Menschen gemacht werden würde und dass Themen, die junge Menschen beschäftigen, wie zum Beispiel Wohnraum, Klimawandel und so weiter und so fort, zu wenig berücksichtigt werden. Ich persönlich würde das als Chance für die Europäische Union empfinden. Die Europäische Union hat ein Grundvertrauen bei den jungen Menschen. Seit 2007 ist das Vertrauen in die EU am Höchststand und die junge Generation hat von allen Generationen am meisten Vertrauen in die Stabilität der EU. Das kann die EU nutzen. Wir müssen auf die jungen Menschen hören. Wir müssen konkrete Politik für sie machen, um das nicht zu verlieren. Ich persönlich, und ich glaube, viele junge Menschen in diesem Raum würden mir dabei zustimmen, bin der Ansicht, dass ein vereintes Europa in den heutigen Zeiten zentral ist. Aber wir dürfen Demokratie nicht als selbstverständlich ansehen. Wir müssen uns tagtäglich für Demokratie einsetzen, müssen sie leben, müssen sie verteidigen. Und vielleicht gehen Sie heute hier aus diesem Raum raus, nehmen sich da mal einen Moment Zeit und schätzen die Demokratie und überlegen sich, was die Demokratie allein heute alles für Sie erreicht hat. Dankeschön.
Ich habe gesehen, hier sind sehr, sehr viele sehr klare auch Gedanken geäußert worden, wohin soll es gehen. Herr Patel, es ist ungewöhnlich. Normalerweise läuft es ja so, die Studierenden schreiben mit und die Professoren reden. Jetzt habe ich aber aus dem Augenwinkel bemerkt, Sie haben sehr viel auch mitgeschrieben und Studierende haben geredet. Da sind wir natürlich gespannt, was waren so Ihre Notizen und Learnings. So neugierig sind wir. Und gab es die überhaupt? Und danach, das ist der Moment, wo Sie sich alle schon mal und ihr euch auch sammeln könnt und überlegen, was ist jetzt eigentlich ein Punkt, den ich gerne mal unterstreichen möchte? Was ist das, was man zu so einem Geburtstag der Europäischen Union sagen will, hier auch im Raum bekräftigen, wo sind kritische Stimmen, wo sind Nachfragen, vielleicht auch bei der ein oder anderen Person. Und das Ganze immer natürlich auch kurz, aber zunächst sind wir sehr neugierig auf diese Notizen, die ich beobachtet habe. Sowas finde ich äußerst spannend. Das ist auch ein historischer Moment. Insofern, bitteschön, das Wort geht an Sie.
Das ist es lustig, weil ich darauf natürlich überhaupt nicht gefasst bin. Und das Gute ist, dass meine Handschrift so ist, dass nicht mal ich sie selbst lesen kann. Insofern wird das niemals nachvollziehen können, was ich da aufgeschrieben habe. Ich kann aber nur eins sagen, dass ich wirklich total beeindruckt bin von Ihren drei Statements. Ich glaube, dass Sie für diese drei Bereiche, die Sie ausgesucht haben, die sehr, sehr wichtig sind für die Frage, über die wir heute besprechen können in Bezug auf Europa, jeweils den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Es gibt weitere Punkte, über die man diskutieren kann und muss natürlich, aber vielleicht bei Frau Gardier nochmal anfangend, der Punkt eben nochmal die Europäische Union im Kontext zu sehen, die NATO nicht klein zu achten, die Frage nochmal zu stellen, wie man Sicherheit in dieser unglaublich schwierigen, wiederum neu schwierig gewordenen Welt auch global sehen kann, ohne dabei auch alte, bestehende Kooperationen, zum Beispiel zu Kanada, sofort abzuschreiben oder auch zu den USA natürlich, und neue Formate zu suchen und zugleich auch realistisch zu bleiben und vielleicht auch nicht sozusagen die Hoffnungen zu hoch zu hängen, was nämlich meistens dazu führt, dass die Enttäuschungen zu groß werden. Das fand ich da besonders überzeugend. Beim Kapitalmarkt wäre ich auch sofort bei Ihnen. Ich glaube, da ist es auch so, dass sich wiederum gezeigt hat, dass wir in vielen Fragen viel Europa haben, bei vielen nicht. Es war lustig, dass Sie auf Anu Bradford im Grunde implizit verwiesen haben. Das ist eine finnische, in den USA lebende Juristin, die genau, deswegen hatte ich vorhin intuitiv mein Handy in der Hand, das aber noch so alt ist, dass es noch ein Lightning hat und keinen USB-C-Anschluss, darauf verwiesen hat, dass über diesen Brüssel-Effekt die Europäische Union eben unser Leben in der EU vereinfacher macht. Wenn man aber zum Beispiel verfolgt hat, was in globalen Kontexten diskutiert wurde über diese Entscheidung, über die quasi Standardisierung dieser USB-C-Anschlüsse, dann sieht man, dass das auch in Brasilien, in Indien und in Nordamerika der Fall ist. Also insofern ist es keineswegs nur für uns hier in der EU wichtig, sondern man kann wirklich daran sehen, dass in manchen Fragen, in vielen nicht, aber in manchen Fragen, die Europäische Union zum globalen Akteur geworden ist. Dann schließe ich noch zum dritten Punkt. Also auch da würde ich sagen, die Demokratie ist eine ganz zentrale Frage. Das ist vielleicht nochmal am schwierigsten zu fragen, was man wirklich machen kann. Auch da glaube ich wiederum ist wichtig, sich genau nochmal zu fragen, was sind auch die Politikbereiche, die Fragen, bei denen gerade auch junge Menschen besonders Bedürfnisse sehen. Sie haben die Wohnungsfrage zum Beispiel angesprochen. Wer in München lebt, auch in Regensburg, wird bestimmt wissen, wie drängend und dringend die ist. Auch da wird es, glaube ich, nochmal viel Überzeugungsarbeit brauchen, die europäischen Mitgliedstaaten, weil die dürfen wir einfach nicht vergessen, dahin zu bringen, vielleicht auch Kompetenzen in dieser Seite an die EU abzugeben. Ich glaube aber, dass darüber gesprochen werden sollte. Und insofern, ich rede schon viel zu lange, Entschuldigung, will ich nur sagen, dass mich das sehr beglückt, nochmal wirklich tolle, neue, junge Impulse hier zu sehen. Und das ist genau das, was wir als europäische Debatte brauchen. Was mir manchmal fehlt, ist genau dieses Bürgerinnen- und Bürgergespräch, dass eben Entscheidungen dann vom Himmel fallen. Und man kann froh sein, wenn es mal Entscheidungen gibt, aber manchmal wird darüber zu wenig gesprochen und dann fühlen sich viele Menschen, glaube ich, nicht hinreichend mitgenommen. Insofern ist die Initiative für den heutigen Tag toll und dass Ideen keineswegs immer nur aus Brüssel kommen.
Ja, Dankeschön, das ist prima, danke. Erstmal herzlichen Dank. Wir haben aber auch Entscheidungsträger und Politikerinnen und Politiker unter uns, die hören und auch mitgestalten. Diese Dialoge brauchen wir. Also du siehst, es funktioniert, es hat gezündet, diese Idee, Bürgerinnen und Bürger, Menschen unterschiedlicher Hintergründe hier zusammenzubringen und ja diesen Brüssel-Faktor zu besprechen. Bitteschön. Vielen Dank für die beiden sehr tiefgreifenden Fragen. Ich weiß nicht, ob wir den Raum noch bis heute Abend buchen dürfen, verlängern oder wie wir damit umgehen wollen. Aber im Kern ist es schon auch die Frage, sind wir nicht an der Schwelle, wo sich Dinge ganz anders jetzt lesen lassen müssen, um Lösungen zu finden, nämlich diese wirklich ganz, ganz klare Verschränkung und eben nicht mehr nur diese einzelnen Politikbereiche, die man dann vielleicht auch mit dem Primat, sagen wir mal, der ökonomischen DNA verstehen kann. Wir fangen mal hier an, sind aber Ihre Torte, Sie wissen nicht, Sie backen noch. Fangen hier an und ich muss auch gleich sagen, damit wir nicht zu falschen Erwartungen kommen, das ist an der Stelle sozusagen im Antwortmodus diese letzte Frage und es gibt eine kleine Abschlussrunde, denn wir wollen ja auch untereinander noch diskutieren, wir wollen noch anstoßen wahrscheinlich und so ist es nun mal, wir sind ohnehin schon, glaube ich, sehr, sehr spannend mitten in der Materie. Ja, was sagst du? Amelie, wir fangen mal hier an und in der Zwischenzeit wird da hinten gebacken.
Ja, erstmal schön, dass Sie da sind. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und tatsächlich steht in der strategischen Agenda, ich zitiere, dass Technologieriesen Verantwortung für den Schutz der demokratischen Debatte im Internet übernehmen. Es steht auch drin, dass vor ausländischer Einflussnahme und Destabilisierungsversuchen geschützt werden muss. Also das sind alles wirklich wichtige Aspekte, die in dieser Agenda von 2024 bis 2029 wirklich Priorität haben. Es steht aber auch drin, dass die demokratische Resilienz und Debatte gestärkt werden muss. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Wir müssen darüber debattieren, wir müssen abwägen, wie viel können wir wagen, wie viel müssen wir wagen, um Innovation zu fördern und wo müssen wir regulieren, um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union und letztlich auch der Demokratie sicherstellen zu können. Und ich glaube, in allen Bereichen muss man hier debattieren, gerade auch bei der Sicherheitspolitik, bei der das Einstimmigkeitsprinzip ja nach wie vor zentral ist, wird es ja oft so wahrgenommen, dass die Entscheidungen eben sehr schwerfällig sind. Es kann von einem einzigen Staat alles blockiert werden. Und ich glaube, auch darüber muss man sprechen. Und deswegen würde ich darauf antworten, wir müssen einfach drüber reden. Wir müssen debattieren und wir müssen abwägen. Aber klar ist natürlich, dass Demokratie das grundlegende Prinzip ist, dass ohne das kann weder Wirtschaftspolitik noch Sicherheitspolitik funktionieren. Und deswegen müssen wir das, glaube ich, an alleroberster Stelle schützen.
Hannes, es ging ja auch, also die Frage zielt natürlich auch auf diese Wirtschaftsfrage, aber gleichzeitig gab es da noch so eine, noch einen größeren Tiefgang. Mal sehen, wie sieht deine Sicht auf die Dinge aus?
Ja, zuerst vielleicht kurz zu dem KI-Thema, was von Ihnen angesprochen wurde, Herr Ajay. Ich finde das eigentlich die spannendste Frage, was die Wirtschaft gerade angeht, weil es offensichtlich das schnellste und größte Potenzial hatte, ein Riesenmarkt zu werden, und gleichzeitig bringt es auch total viel Potenzial mit, eben zu sagen, wie weit wollen wir es treiben? Wie weit können wir uns quasi leisten, das so irgendwie unreguliert fortentwickeln zu lassen, weil wir eigentlich tatsächlich gar nicht wissen, was uns da eigentlich erwartet. Und ich finde, da kommt man schnell an so eine Stelle, wo man eigentlich gar keine richtige Lösung bieten kann. Weil wenn wir quasi als Europäische Union sagen, wir regulieren das, dann treibt es eben jemand anders voran. Und gleichzeitig sollte man aber es meiner Meinung nach definitiv regulieren, weil, wie gesagt, niemand weiß, was einen erwartet, niemand weiß so richtig, was passieren kann. Und ich glaube, da muss man, wie auch immer, irgendwie international auf eine Einigung kommen, die dann eben transnational, fast sogar menschheitsbewusst eigentlich getroffen wird, und zu sagen, okay, wir sehen hier fast schon eine kleine Konkurrenz in der KI, wie können wir das tackeln und wie können wir somit verhindern, dass manche Länder, Staaten oder Unternehmen relativ egoistisch das vorantreiben und eigentlich die Menschheit tendenziell kein Interesse daran haben könnte. Genau.
Gut, dass wir hier im Patentamt sind und hoffen, dass unendlich viele Patente angemeldet werden in genau diese Richtung, dass man Innovationen voranbringt. Auch eine kritische Frage, ich bin auch dankbar für die Frage, weil eigentlich drunter steht, schwingt die Frage auch mit, passen eigentlich unsere alten sozusagen Vokabeln noch von Wohlstand, von Sicherheit? Lina, du hast es angesprochen, du hast gesagt, Moment mal, für die junge Generation, man kann da nicht Sicherheit gleichsetzen mit militärischer Sicherheit. Das ist ein ganz, ganz anderer, umfassender Begriff. Klar benutzen wir diese Worte in unserer Sprache, aber was dahinter steht, ist doch noch viel mehr und viel anderes. Das Wort geht an dich.
Also ich kann eigentlich nicht viel mehr hinzufügen, was Amelie und Hannes nicht schon gesagt haben, aber vielleicht, um auch nochmal Eva, was du gesagt hast, aufzugreifen und Herr Patel, wie Sie gesagt haben, die dritte Generation der EU, dass wir uns immer mehr mit Sicherheit beschäftigen oder beschäftigen müssen mit Sicherheitsprojekten, dass wir uns vielleicht auch vergegenwärtigen müssen, was Sicherheit für uns in 10 oder in 20 Jahren bedeutet und wie diese Themen auch zusammenhängen. Also wenn wir über Sicherheit reden, reden wir natürlich, so wie du gesagt hast, Eva, über militärische Sicherheit. Aber um jetzt auch nochmal den Zusammenfall der liberalen Weltordnung, sagen wir auch gerne, zu nennen, der kommt ja auch immer mit einem gewissen Militarismus. Oder wenn wir über den Klimawandel reden, müssen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, wenn wir in 10, 20 Jahren viele Klimaflüchtlinge hier in Europa haben, was machen wir dann? Und auf diese Fragen brauchen wir eben auch Lösungen. Das war's.
Ja.
Also das mit der Torte ist eine schwierige Metapher, weil ich glaube, in meiner Familie, wenn ich an meine Mutter denke, wenn ich an meine Frau denke, an meine Kinder denke, können alle besser backen als ich. Also insofern erwarten Sie jetzt nicht zu viel von mir. Was ich aber sagen will, ist, dass es manchmal auch hilfreich ist, wirklich in die Geschichte zurückzugucken. So sehr ich auch glaube, dass wir für wirklich neuen Herausforderungen stehen, die auch neue Grammatiken, neue Vokabeln dann erfordern. Und ich würde an die 70er Jahre gerne erinnern, vielleicht auch, weil die Lampen oder was immer das für Objekte sind, mich auch daran ein bisschen erinnern. Eine Zeit auch von großen Herausforderungen in Europa und eine Zeit, in der man oft sagt, das europäische Projekt hat sich nicht voranbewegt. Für die frühen 80er gibt es das Stichwort Eurosklerose. Die Forschung hat gezeigt, das ist ganz anders. Da passierte sehr viel, es war sehr dynamisch und das europäische Projekt ging voran, aber anders als man es dachte. Wenn man so will, so ein bisschen dreckiger und hintenrum mehr, als manche es gerne hätten. Keine großen Reformverträge, sondern über das, was, um es ein bisschen anspruchsvoller zu formulieren, die Forschung differenzierte Integration auch nennt, indem man sozusagen manche Clubs ausgründete aus der damaligen europäischen Gemeinschaft und sagte, wir haben jetzt ein großes Problem in Bezug auf die Finanz- und Geldpolitik. Wer macht hier mit? Und das waren eben nur manche Mitgliedstaaten, die dann sozusagen eine Vorläufer Institution zum Euro schon damals geschaffen haben. Oder zum Beispiel in Bezug auf den Europäischen Rat, dass also die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten zusammengekommen sind, was anfangs keineswegs regelmäßig und inhaltlich ausgefüllter Fall gewesen war. Also insofern gab es immer wieder solche Auslagerungen, Parallelbewegungen. Und ich glaube, dass das manches von dem, was jetzt nochmal in den letzten Fragerunden aufgekommen sind, genau auch heute wieder passieren muss, gerade im Sicherheitsbereich, um genau diese anderen Geometrien, mit denen wir arbeiten müssen, letztendlich aufzufangen, weil das, was die Europäische Union darstellt in den Institutionen, in der Komposition der Mitgliedstaaten, leider nicht genau passförmig ist zu den Herausforderungen. Das heißt, man muss andere dazu nehmen, wie wir schon gesagt hatten, und kann leider nicht mit allen zusammenarbeiten. Und ich glaube, das bezieht sich auf die Verbindung auch der Politikfelder. Und ich will vor einem nicht quasi zurückstreiten. Ich glaube auch, manchmal wird es sehr schwierig werden, sozusagen Fragen von Effizienz und von demokratischer Kontrolle zusammenzudenken. Je weiter man nämlich differenziert, desto schwieriger wird es, nicht nur dieses Projekt Europa den Bürgerinnen und Bürgern klarzumachen, sondern natürlich auch nochmal als Governance-Projekt sozusagen zu kontrollieren. Und ich glaube, darüber brauchen wir ein aufgeklärtes Gespräch. Max Weber hat gesagt, dass Politik das Bohren der dicken Bretter ist, wo es keine einfachen Antworten gibt und wo die Abwägungsfragen auch politisch dann auch mit quasi bestimmt und diskutiert werden müssen. Wo aber manchmal, glaube ich, auch die etwas schwierigen, vielleicht eben nicht ganz transparenten und wunderschön in juristischen Strukturen schon aufgefangenen Antworten diejenigen sind, die wir heute brauchen, weil die Probleme einfach so dringend geworden sind.
Vielen Dank. Das klingt jetzt alles schon so ein bisschen nach Schlusswort, aber auch nach dem Aufruf dazu, jetzt bleiben wir dran. Jetzt sind wir hier zusammengekommen und ich finde, das ist unendlich gut gelungen, dass wir hier politisch Verantwortliche unter uns haben, junge Leute, die sich engagieren, NGOs, die sich engagieren, Institutionen und Wissenschaft im Dialog sind, und ich finde, das ist wirklich ganz großartig und eine wunderbare Sache, dass die Europäische Kommission hier die Regionalvertretung in München für Bayern und für Baden-Württemberg, das Patentamt als eine Institution, die wir ja ganz lebhaft jetzt kennengelernt haben, hier all diese Lampen anzündet und letztendlich auch eben nicht nur Bretter bohrt. Nein, die Zeiten sind anders. Wir brauchen sozusagen Schwung, wir brauchen Dinge, die uns bewegen, die unsere Herzen bewegen. Die Stadt München, die Karten druckt, you are my heart, you are my soul, Europa. Das ist sozusagen die Sache, und an der Stelle darf ich sagen, ja, gleich mit mehreren Veranstaltungen geht's ja weiter, aber am Sonntag an alle, die hier sind, herzliche Einladung. Amelie hat schon angesprochen zum Europarat, wo wir genau das auch aufgegriffen haben. Wir haben gesagt, wir sind so viele und all die laden wir ein in die Gondeln am Riesenrad im Werksviertel Mitte. Das ist nichts Kitschiges, sondern das sind ja so ganz spacyhafte Glasgondeln, und dort sind die unterschiedlichsten Akteure, auch Europa, Union, andere, die Stadt München etc., die wirklich Lust und Spaß haben, in einen Dialog zu kommen, auf eine Art und Weise, die innovativ ist und die immer mal wieder so Seitenwege bringt, aber letztendlich nicht ganz aus dem Rad fällt oder aus dem Rahmen. Meine letzte Runde geht hier an Sie, an euch alle, hier oben, und dann gebe ich ab zum Schlusswort. Wir haben etliche Herausforderungen, das haben wir gehört, wir haben sehr in die Tiefe geblickt, wir haben gesehen, wie es immer wieder schwierig war und Europa eigentlich diesen Mut, so haben Sie es genannt, zum idealistisch sein, zum Idealismus bewiesen hat. Ja, haben wir heute einen Grund zum Feiern? Und wenn ja, welcher Grund ist es? Und das natürlich mit einem strengen Blick von mir, eine Viertelsekunde. Herr Patel, machen Sie mal den Anfang und dann gehen wir immer weiter Richtung Ausblick in die Zukunft.
Ja, Grund zum Feiern. Deswegen ist es richtig, dass wir zusammen sind. Und ich glaube, weil es eben nicht nur die eine Sache ist, weil Europa so vieles ist und diese Pluralität ist auch das, was wir schätzen und feiern sollten.
Als Bürger müssen wir natürlich einerseits über unsere Freiheit nachdenken, aber auch über unsere Pflichten. Und das hat Schumann vor 75 Jahren genauso gesagt, dass wir für unsere Freiheit auch kämpfen müssen. Und deswegen mein Appell an euch.
Ja, für mich ist auch ganz besonders an der Europäischen Union und somit auch an der Schuman-Erklärung, und deswegen haben wir natürlich Grund zum Feiern, dass sich aus dieser ursprünglichen wirtschaftlichen Idee eben ja so viel mehr herausgebildet hat. Mittlerweile gibt es sowas wie eine europäische Identität, einen Zusammenhalt, und deswegen ja kann ich auch für viele junge Leute sprechen, die eben mittlerweile auch stolz drauf sind, sich eben nicht nur ja eine deutsche Identität zu haben, sondern sich auch stolz Europäer nennen zu dürfen.
Ich kann mich da an meine Vorredner und meine Vorrednerin nur anschließen. Ich glaube, wir können heute vor allem feiern, dass so viele junge Menschen da sind. Ich habe viel kritisiert, dass die jungen Menschen zu wenig gehört werden, aber hier stehen drei junge Menschen, die gehört wurden. Und hier sind ganz viele andere junge Menschen, die gehört werden und die hoffentlich gleich auch noch mit den ganzen EntscheidungsträgerInnen in Kontakt treten werden. Und ich glaube, das können wir feiern, weil ich glaube, wir haben eine ganz tolle neue Generation, die diese europäische Identität, die Hannes gerade angesprochen hat, weitertragen und leben wird.
Vielen Dank ans Podium, Herr Professor Patel, Lina Kadir, Hannes Drost und Amelie Schrenk. Vielen Dank an die Europäische Kommission, die das hier möglich gemacht hat und das Patentamt und natürlich an Sie, an euch alle, die gekommen sind und jetzt tatsächlich darauf warten, dass man irgendwie anstoßen kann. Dankeschön.
Ja, genau das ist das Schlusswort. Ich möchte wirklich Ihnen allen hier, die hier sind und die sie gekommen sind, herzlich danken. Ich fand diesen Vormittag, diese Veranstaltung ein wirklich sehr anregendes Format. Es wird nicht das letzte sein, das wir hier veranstalten. Ich möchte auch eine Frage nochmal aufwerfen, die Renke gestellt hat und die, wie ich hoffe, dass wir entweder jetzt dann gleich informell beantworten oder vielleicht dann in der künftigen Veranstaltung zu beantworten ist, wie können wir Ihnen, vor allem jungen Menschen, helfen oder welche Wege können wir Ihnen eröffnen, dass Ihre Stimme gehört wird? Denn das ist nämlich auch eine unserer ureigensten Aufgaben hier als Vertretung der Europäischen Kommission. Mir bleibt es nur noch zu sagen, neben dem Dank an ihn, auch dann natürlich Dank an das Patent, an das Europäische Patentamt, ich würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen von Ihnen auf den Europamai-Veranstaltungen, am Europarat oder auch am Zammernamt Ende Mai sehen würde. Wirklich vielen herzlichen Dank. Danke auch Renke und an die Kollegen für die Organisation dieses hier. Und ich wünsche uns noch einen schönen und beschwinglichen Europatag. Vielen Dank.